Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich mit Rechtsanwalt Michael Lanzinger über sein Nerdtum, den Nerds of Law, den Lawbusters und vielen mehr. Zur Erinnerung, er ist Teil der Lawbusters, welche mit dem Podcast Spoiler Alert Filme und Serien besprechen und diese mit dem österreichischen Recht analysieren. Auch ist er ein Teil der Nerds of Law und war mit dem Netzbeweis auch bei der Höhle der Löwen im deutschen Fernsehen zu sehen. Und los geht's.
Heute befinden wir uns in den unheiligen Hallen des Rechtsanwalts Michael Lanzinger, den der eine oder andere sicherlich schon gekehrt hat in der einen oder anderen Episode vom Drachentöter-Podcast, unter anderem von Nerds of Law, unter anderem natürlich auch für die Lawbusters. Hallo.
Servus.
Wir haben gesagt, wir reden heute ein bisschen über die, weil normalerweise bist du immer der, der mitredet und meistens zu viel redet, aus eigener Aussage.
Das ist ein sehr schieres Gerücht.
Habe ich auch gehört, ist aber hin und wieder so.
Nein, jedes Gerücht hat einen wahren Kern, also insofern.
Und erst einmal hast du gedacht, jetzt machen wir mal was über dich. Und zwar, wir wissen sehr viel, dass du sehr großes Wissen hast.
Generell nicht relevantes Wissen.
Generell nicht relevantes Wissen.
Im Science-Fiction-Bereich vor allem, ja. Fantasy lässt ein bisschen nach, aber es wird.
Und HP Lovecraft und so weiter.
Genau, Horror.
Und der Mann, der prägte, wenn man Science-Fiction spielen kann, warum sollte man denn eigentlich dann noch Fantasy spielen?
Da wird mir nachgesagt, dass ich diese harte Meinung vertrete, ja.
Das herauszufinden, sitzt man halt da. Aber wie hat das Ganze angefangen? Wie war der kleine Michael unterwegs? Wie war so der erste Kontakt mit den nicht realen Welten? Wie kann man sich das vorstellen?
Also die nicht realen Welten, glaube ich, haben schon sehr bald angefangen, weil ich nämlich wie jedes Kind meiner Generation und wahrscheinlich auch andere Generationen einfach Lego gespielt habe. Und bei Lego sehr schnell jetzt, die ich zuerst immer die Ritter gehabt habe. Hat es damals noch gegeben, Legoland, Mittelalter oder wie das geheißen hat. Und dann natürlich auch diese ganzen Space-Themen, wo ich jetzt, weil ich zurückblicke, also ich bin 82 auf die Welt gekommen, also zum jetzigen Zeitpunkt schon fast 41 und nächstes Jahr dann 42, worauf ich mich ja sehr gefreut, weil dann habe ich die Antwort auf alles. Und da eigentlich ja sehr schnell, also im Ritter gehabt hat, sehr stark dann auch dieses, es war damals gerade dieses Robin Hood-Thema, also damals haben es Waldmänner, glaube ich, geheißen. Weil es Robin Hood haben sie irgendwie nicht nehmen dürfen.
Lizenz,
genau. Da hat es eben diese Waldmänner gegeben. Das hat mich schon immer fasziniert. Also so Robin Hood, dann, was auch sehr ein erster Berührungspunkt war, war eine Schallplatte damals noch mit so Hörspielen drauf. Wobei es da jetzt war die drei Musketiere. Also so Robin Hood, die drei Musketiere und eben dann dieses Space Lego, wobei ich so ganz aktiv beim Space Lego eingestiegen bin um 1990, glaube ich. Das weiß ich nur deswegen, weil da habe ich den ersten Lego-Katalog gekriegt. Und damals mit den M-Trons, das waren diese roten Mandeln, wo die dann so Magnete dabei gehabt haben. Das war so die erste Lego-Serie, die ich wirklich gehabt habe. Und von dort ist es weitergegangen. Also das hat dann immer aufeinander aufgebaut, bis dann irgendwann einmal jetzt auf Star Wars umgesprungen sind, was nicht schlecht ist. Aber mir haben diese eigenen Space-Themen mehr gefallen. Und ich habe das dann irgendwie so immer ein bisschen schon vermischt mit Fantasy, also quasi so Ritter mit Technik oder Schwerter halt und so weiter. Also was heute Warhammer 40.000 ist, quasi. Und bin da irgendwie reingekommen. Ich habe dann auch relativ schnell einmal, das habe ich durch Zufall entdeckt, bei meinem Vater, der hat das Comic gekauft gehabt für einen Englischunterricht. Das war Asterix bei den Briten. Das war so mein erstes Comic und vor allem auch mein erster Kinofilm, den ich gesehen habe. Und ich finde es nach wie vor einer der besten Asterix, die es gibt. Also ich bin dann auch relativ schnell mit Asterix und Lucky Luke, also mit diesen franco-belgischen Comics eher aufgewachsen. Nicht so sehr mit Mickey Mouse aber sehr stark mit dem. Und dann irgendwann einmal, also interessanterweise Star Wars habe ich wahrscheinlich immer Berührungspunkte gehabt, dass ich so halb gesehen habe, oder Star Trek, aber nicht wirklich. Und eher die, also auch nicht Perry Roden, sondern es hat gegeben, also eine deutsche Serie, die heißt Mark Brandis, also ich habe mir Brandis gesagt, die auch ziemlich cool ist, was also so Science Fiction ist, die halt aufs Sonnensystem bezogen ist. Und das hat mir sehr gefallen. Also da habe ich wirklich die Bücher gelesen, wie nur was. Und dann einmal bin ich mit meinem Vater ins Kino gegangen, da war ich glaube ich 11 oder so, das war damals Treffen der Generationen von Star Trek, den Film habe ich damals extrem cool gefunden. Mittlerweile rankt er nicht mehr so hoch, weil die anderen auch kennen. Und habe dann eigentlich aufgrund von dem angefangen. Die haben damals am ORF dann gerade mit Star Trek wieder angefangen. Also mit Original Series, mit Kirk. Und dann habe ich mir die einmal alle reingezogen. Und war dann einfach eher mehr immer der Star Trek-Fan wie der Star Wars-Fan. Und das hat sich halt einfach mitgezogen. Und ich habe dann irgendwie durch meine Schulzeit dann, also insbesondere bin ich ins Gymnasium gegangen, ich bin dann in die Brucknerstraße in Wels gegangen, da gibt es, hat es damals nicht mehr der Schulversuch, es ist wahrscheinlich etabliert, die N-Klasse geben, N für Naturwissenschaft oder wie wir gesagt haben, Nerd. Und da waren halt lauter so Leute benannt, also wir waren irgendwie alle gleich und das ist halt, da waren Computerspiele wahnsinnig für Themen, also die halt alle gespielt haben. Also damals hast du einfach gespielt, ich meine, entweder warst du Command & Conquer-Fraktion, oder du warst halt die Warcraft-Fraktion. Und das haben halt immer so die gleichen Computerspiele alle irgendwie gespielt. Und halt, wie gesagt, dann Warcraft und Starcraft natürlich. Und da bin ich auch in diese Computerspiele rein. Und auch da ist halt immer viel um Science-Fiction gegangen. Also ich kann mich erinnern, da haben sie damals Stargate SG-1 haben sie damals im Fernsehen gespielt. Und da bin ich am nächsten Tag in die Klasse reingegangen. Und das hat jeder, und wir waren glaube ich über 30 Leute, das hat jeder gesehen gehabt, oder jeder eine Meinung dazu gehabt. Ja? Also primär, dass in der Folge das erste und letzte und einzige Mal eine Knockout war. Das war damals mit 17 auch nicht irrelevant. Vor allem, ich meine, wir waren jetzt primär Burma, aber trotzdem. Aber generell, also das haben dann auch alle geschaut. Und du hast dann auch mit diesen Themen einfach so Dings. Und ich habe dann in Reinhard Inninger kennengelernt. Ein lieber Freund von mir, der hat nämlich damals, also ist aus Gründen, also er hat wiederholen müssen, aber das sagt es ihm nicht, dass ich das da gesagt habe, ist aus uns in Glas gekommen und da bin ich dann erst einmal mit Rollenspielen berühren gekommen. Lustigerweise war zuerst mit Warhammer Fantasy, weil er hat damals, kann ich mich noch erinnern, eine Bretonenarmee gehabt, also Warhammer Old World. Und ich wollte eigentlich immer zuerst, mir haben diese Mandeln so gefallen, einfach weil das auch meine Bastel- und Zeichen- oder Bemalkünste bei Weitem übersteigt. Und ich bin dann zuerst einmal für Warhammer interessiert, also Warhammer Fantasy, dann habe ich herausgefunden, es gibt da Warhammer 40.000, mit dem ich am Anfang nicht so viel anfangen konnte, weil ich war noch mehr so auf Star Trek und diese Konzepte, die es da gibt, das war nicht so meins, es war zu schmutzig quasi. Und ich kann mich erinnern, dass der Rani mir dann gesagt hat, ja, weil ich habe gesagt, ey, ich überlege, ob ich jetzt eine Dunkelelfenarmee anfange beim Warhammer Old World, und er hat gesagt, ja, das ist eh cool, die sind eh nett, aber kennst du die Drow? Und ich habe gesagt, was ist ein Drow? Und warum beschimpfst du mich sozusagen? Er hat gesagt, nein, das sind die Dunkelelfen bei D&D. Ich habe gesagt, cool, was ist D&D? Und dann habe ich nach der Matura dann angefangen zum Rollenspielen. Und das war super, weil das waren dann meine ganzen Freunde, die Brüderhorde, wie es mein Vater immer ausgedrückt hat. Manchmal hat er auch Lonely Losers gesagt, das war nicht so lieb, weil wir irgendwie alle nicht so sehr Freunde gehabt haben, was es zwischenzeitlich doch gegeben hat, Gott sei Dank. Und da haben wir eigentlich dann angefangen zum D&D-Spielen, und zwar am Anfang einfach Forgotten Realms. Da habe ich dann endlich meinen Dunkelelfen spielen dürfen, beziehungsweise da habe ich einen guten Dunkelelf irgendwann am Besen Hochelf gespielt. Also das war nicht so ernsthaft. Da sind wir umeinander gerannt, haben so Dungeon Crawl mehr oder weniger gemacht und haben wir bis zu 8 gespielt. Also 8 Spiele, ich weiß nicht, wie es der Rani ausgehalten hat, aber trotzdem. Er hat es gemeistert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben wir Drachenlanze angefangen, wo ich dann meinen ersten wirklichen in Karandras, der war dann noch am Phönixkönig von Warhammer 40.000 benannt, und den habe ich am längsten gespielt. Da reden wir heute noch drüber, also die epischen Schlachten. Und so hat das dann angefangen. Und dann bin ich ja auch wieder durch Zufall eher durch den Steiner Christian von der Halle der Helden eben, der hat den auch meinen Vater kennen, und der hat dann was von der Halle, also meine Mutter hat gesagt, irgendwie, die sind reden wollen, und ich habe gesagt, ja, der tut jetzt Rollenspielen. Und ich glaube, meine Eltern haben immer noch gehofft, dass das einfach eine Phase ist, dass das wieder aufhört, so. Und der Steiner hat dann gemeint, nein, da gibt es einen Verein, und dann bin ich zum Stammtisch gegangen, und dann war ich in der Rollenspielwelt drinnen und habe dann einige Zeit später dann auch meine damalige Freundin und jetzige Frau, vor jetzt auch schon wieder 20 Jahren, hat es mir letztens gesagt, also wird das schlimmer, weil sie ist mit Zahlen viel besser als ich, haben wir uns bei der Weihnachtsfeier der Halle der Helden kennengelernt.
Das war ja letztes Jahr das Jubiläum auf der Weihnacht.
Genau, das war letztes Jahr das Jubiläum, und ich kann mich noch erinnern, wie wir uns gestern gewesen waren, weil bin ich gekommen und der Fröhler gesagt, hey, ich habe da einen Platz reserviert, Fröhler Bernhard da, Freund und langjähriger Rollenspielgenosse, den kenne ich wieder von den Pfadfinder, wo ich einmal war. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe da gesagt, cool, warum sitzen wir am Kindertisch? Das waren meine Worte, aber hat mich dann überzeugen lassen. Meine Freundin hat immer schon, also meine damalige Freundin und jetzige Frau, ich sage immer technisch gesehen jetzt meine Ex-Freundin, das mag sie aber auch nicht so, also habe ich es nicht gesagt online. Keine Sorge, wir schneiden da auch nichts. Ja. Und da habe ich dann wirklich sie ja kennengelernt. Und sie hat eben damals sehr jung ausgeschaut, darum habe ich das wahrscheinlich auch gesagt. Oder generell, weil ich einfach jünger war und blöd oder so. Und ja, wir haben dann auch gemeinsam ruhig gespielt. Sie hat dann auch relativ schnell mal meinen ersten Charakter gleich mal umgebracht in der zweiten Runde. Dann habe ich gewusst, sie ist die Richtige, weil das ist auch ehrlich und so. Ja, und das hat sich einfach immer weiterentwickelt. Ich bin ja dann quasi von Dungeons and Dragons bin ich dann halt zu Cthulhu gekommen, über den Günther und Buidi. Und bin einfach der Reihe nach. Ich bin einfach in der Halle der Helden einfach auch geschaut. Erstens war früher Mittwoch immer Stammtisch und das war einfach Pflicht damit, da war Molle. Über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Und ich bin einfach geschaut, dass ich in wahnsinnig viele Rollenspielrunden reinkomme, dass ich einfach alles ausprobieren kann. Also Shadowrun, Earth Dawn und so weiter und so fort, DSA. Einfach irgendwie, also ich glaube, es gibt das einzige Rollenspiel, das ich wirklich gesagt habe, das will ich nicht spielen und das weiß ich nicht, also damals, das war kleine Ängste, da war es irgendwie so um Kinder, ja, das war so ist ein Horrorspiel, wo es um Kinderängste geht und so, wo ich mir dachte, boah, das will ich nicht, das hat es ein bisschen so mal gegeben, oder sonst was ich, Siebte See, Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, Coriolis, Firefly war dann lange Zeit einmal ein Thema, das war das erste Mal, dass ich dann selber das gemeistert habe und das waren auch epische Runden, wo noch heute drüber geredet wird, also von den Leuten halt, also wo wir uns gern dran zurückerinnern. Ja, also das ist halt so, einmal so ausprobiert und dann halt einmal auf Spielmesse Essen gefahren, auf Cthulhu-Con gefahren und so. Ja, das ist so meine Nerd-Herkunft. Und jetzt wisst ihr alle, dass ich viel rede.
Ja, aber dennoch ist es nur ein kleiner Ausschnitt von dem. Wenn ich mich so zurückerinnert, war ja so, dass der Rollenspiel ein sehr großes Kapitel in deinem Leben ist.
Nach wie vor, ja.
Du hast Dune vergessen, wenn man nicht wüsste, hast du Star Trek vergessen als Systeme und viele andere auch noch.
Ja gut, ich meine, wir haben jahrelang MechWarrior-Runden rein gehabt beim Chris Scherzer, wo ich zum Schluss der Commander war und auch nur deswegen alle anderen von der Gruppe gewechselt, damit ich der Einzige, der noch dabei war. Wir haben bei der Carmen jetzt schon, glaube ich, die vierte Cthulhu-Kampagne, wo mein Charakter noch immer lebt, also nicht mehr ganz benannt ist, geistig, aber noch immer lebt. Ja, das stimmt, Star Trek und Dune, wobei die wird deswegen ein bisschen ausgespart, weil ich das so Homebrew-Systeme von mir waren, wo ich gesagt habe, ich will das Setting meistern und ich bin zu faul, dass ich mir in ordentliche Regeln einlese. Es hat damals die jetzigen von Metipius hat's noch nicht gegeben. Und ich habe einmal mit normalen alten, wie hat das geheißen, Legends of the Imperium, glaube ich, oder so. Also es gibt auch altes Dune-Rollenspielsystem, das irgendwie von Star Wars Rollenspielsystemen alten aufbaut. Also nicht das D20, was es jetzt gibt, sondern das nur öders. Und das ist aber irgendwie so gefühlsmäßig das Buch kurz vor der Insolvenz von der Firma produziert worden. Also es sind Formatierungsfehler im Buch, es sind Schreibfehler im Buch, stellen wir es hassen, die Skills dann anders und so weiter. Es macht es ein bisschen kompliziert und es ist sehr gut abgebildet alles. Also was ist Schildkampf, aber extrem kompliziert. Und ich habe das Buch einmal auf eBay gekauft, habe dafür zu viel Geld gezahlt, aber es ist mir wichtig, dass ich es habe. Es ist schon ein Sammlerstück und ja, also aber ich bin generell einer, ich lese wahnsinnig gern Hintergrundwörter, ich spüre wahnsinnig gern, aber obwohl ich jetzt Jurist bin, mag ich die Regeln nicht so. Also ich überspringe diese Regelsektionen immer, die interessieren mich nicht. Und ich finde zum Beispiel jetzt so normale Regeln mit Skills ist okay, aber zum Beispiel so Kampfregeln, die sind oft so unnötig kompliziert, finde ich. Vor allem immer gibt es ein Skillsystem und ein Kampfsystem. Und darum gefällt mir zum Beispiel so Cthulhu recht gut, weil ist halt der Kampf, ist halt einfach ein anderer Skill und geht relativ leicht und so. Oder so Storytelling mehr. Und das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Und zurzeit habe ich jetzt auch nicht so die Zeit, dass ich mir jetzt in neue Systeme einlese. Aber eben die Welten dahinter, die taugen mir recht, muss ich sagen.
Weil du vorher gesagt hast, das Star Trek, also das Dune war basierend auf einem alten Star Trek-System. War das das, wo du... auf einem alten Star Wars-System. Aber das Star Trek-System, wo wir mal gekriegt gehabt haben, beziehungsweise wo ich dir mal das ein Heftel gegeben habe, das war ja aus der Mitte der 80er, glaube ich, verfasst oder was?
Ja, genau.
Das ist ja auch wieder komplett eigene Genre gewesen, nicht wegen dem Star Trek oder wegen den ganzen Science-Fiction-Geschichten, sondern weil du ja mal grundsätzlich, wenn ich mich richtig erinnere, du spielst ein Mitglied von der Crew, von der Enterprise oder was Vergleichbares und du bist im Schnitt mindestens doppelt so gut wie jeder andere Mensch oder sowas.
Ja, es ist ja so, dass das, also es gibt bei Star Trek gibt's verschiedene Rollenspielsysteme. Es gibt das ganze alte von Faser und ich glaube dann nur ödere Und dann gibt's das, ich glaube, das heißt Starfleet Battles. Und das Starfleet Battles ist insofern interessant, das gibt's nach wie vor, aber das ist eigentlich ein Miniaturenspiel, das extrem kompliziert ist, mit Papierminiaturen arbeitet, stellenweise. Und das ist ja so, die haben die Lizenz, aber dürfen nur Sachen bis zu einem gewissen Zeitpunkt verwenden. Jetzt haben die ihr eigenes Universum geschaffen, das zwar Star Trek ist, aber vollkommen abweicht. Also man hat, es geht glaube ich bis zur Original Series und, also was halt damals gegeben hat, ja, Original Series und Animated Series und aus. Also die haben vollkommen eigene Welten und haben eine eigene Zeitrechnung, das ist ganz anders. Und da gibt's die, ich weiß nicht, wie das heißt, Awaiting, glaube ich, also da müssen wir jetzt nachschauen. Also was so eigene Module dafür gibt und so weiter, die habe ich natürlich auch. Gibt sogar, glaube ich, für GURPS und so. Aber wie gesagt, hat jetzt mit dem eigentlichen Star Trek-System nichts zu tun. Es gibt dann, glaube ich, von Decipher, da haben die Kassen, hat es einmal Star Trek gegeben. Die haben dann auch so Next Generation, Deep Space Nine und so weiter. Voyager, glaube ich, das war damals so das Letzte, das ist dann nicht mehr rausgekommen, weil die sind dann im Konkurs gegangen. Ich glaube, die Cypher, das war dann auch die, die das Dune-Rollenspiel gemacht haben. Und jetzt gibt's dann neu, wieder eben von Mythibus, das Star Trek Adventures, das auf denen einer Engine aufbaut, das recht gefällt, also recht gut sein muss, ja. Es gibt ja da verschiedene, aber...
Wie, du hast das noch nicht besetzt?
Nein.
Das heißt, auch nicht seit unserer letzten Aufnahme vom Thema Star Trek?
Nein, auch nicht seit der letzten Aufnahme. Also ich habe eben irgendwann einmal einbüht, wie ich so in diesem Sammelwut war und wie ich noch Sachen, die man leicht kriegt, nicht gehabt habe. Habe ich einbüht, ich muss mir einfach mal alle Rollenspielsachen von Star Trek kaufen. Habe das auch, glaube ich, ziemlich gut geschafft. Ich glaube auch nicht, dass mir noch irgendwas angeht, was jetzt geprintet gibt.
Ich glaube, jetzt 10 Bücher oder was es gibt.
Ja, und es gibt ein, zwei Bücher, gibt's nur online, die habe ich mir, glaube ich, mal als PDF gekauft und vielleicht finde ich es einmal irgendwann einmal wieder auf meinem Computer, der mir mal eingegangen ist. Aber ansonsten, also gespielt so habe ich es noch nie. Also ich habe jetzt noch nie Star Trek als Spieler gespielt mit einem System. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe einmal eine Runde gemeistert und, also besser gesagt, 2 Runden parallel, die habe ich gemeistert und da habe ich im Prinzip ein eigenes, das UMUG-System, habe ich es damals genannt, nach diesem vulkanischen Spruch halt benutzt, wobei man muss dazu sagen, es war so, jeder Rollenspieler, den ich kenne, und ich glaube, jeder kommt irgendwann einmal an diese Geschichte, ich muss jetzt ein eigenes System schreiben. Und das habe ich auch gemacht. Jahrelang bin ich da vor dem Computer gesessen, immer mal wieder und habe versucht, ein System zu schreiben. Und zwar habe ich das irgendein Star Wars System, das habe ich damals vom Schmeißes gehabt, vom Schmeißel Stefan, habe ich adaptiert. Also wirklich, da gibt es sicher irgendwo ein Word-Dokument mit 100 Seiten, dann habe ich mir das wieder überlegt und das wieder überlegt und ich habe aber damals den Sprung gehabt. Ich muss nicht nur die Serien einbeziehen, was damals auch schon 4 oder 5 waren, was schon sehr viel ist, sondern auch die Bücher, die aufeinander aufbauen und damit hast du 100 potenzielle Spezies, die man spielen kann, das interessiert keinen Menschen. Und da habe ich mich aber nicht abbringen lassen davon und es hat dann passt und ich habe dann mein Homebrew-System das einfach einfacher gemacht und habe es dann ein bisschen gemeistert und habe so quasi die erste Staffel mehr oder weniger gespielt. Also ich habe immer ein Abenteuer so in die Richtung gemacht und habe da 2 Runden gehabt, die waren lässig, aber ich habe dann aus Zeitgründen bis dann.
Das heißt, das war natürlich, wenn man sie mag zitieren, Runden zum Thema Voyager?
Nicht ganz. Nicht ganz. Also konkret ist das immer damals ein eigenes Schiff. Also ausgedacht, es gibt im Ships of the Line, heißt es, das ist so ein Bildband, da gibt's immer so einen Kalender. Und da gibt's die Altair-Klasse, das ist so kleiner wie die Voyager und schaut recht schnittig aus, die hat mir recht gefallen. Und da habe ich quasi die USS Kumari nach dem Schiff von dem Andorianer Shran in Enterprise, also voll die Geschichte dahinter, ja, mit einem lustigerweise damals speziellen Antrieb, das war noch lang vor Star Trek Prodigy mit Protostar und vor Discovery mit dem Spore Drive, habe ich in einem Comic einmal einen sogenannten Shunt Drive entdeckt, irgendwie mit Zeit arbeitet und so weiter, den habe ich dann noch gleich eingebaut und so weiter. Also es war recht lässig. Also die Leute hat es damals gefallen und es hat dann eben die Kumari gegeben und die, weiß ich mal, wie die zweite Schiffkasse hat dann eine parallele Runden gehabt.
Das war ja dann ungefähr die Zeit, wo du auch Dune geleitet hast, wenn man nicht alles täuscht. Kurz davor oder kurz danach.
Ja, genau. Und zwar, also ich muss sagen, neben Star Trek und mittlerweile auch Warhammer 40.000 ist Dune einfach eines meiner Lieblingsuniversen. Das ist so diese Geschichte, wie früher mit Lego, ja. Also ein bisschen Techno-Mittelalter hat mir einfach taugt, ja. Und das ist halt Dune. Also, das ist, heutzutage würde man sagen, ja, Dune ist Game of Thrones in Space. Dune hat es Gott sei Dank vorher gegeben, also. Game of Thrones ist quasi Dune, aber nicht in Space. Ja. Aber es ist einfach vom Setting her gleich. Ja. Das sind die Häuser und so weiter. Und ich habe mir irgendwie einbildet, da habe ich auch die Bücher gelesen und habe mir Inspiration von Dune 2000 und Emperor Battle for Dune, die im Prinzip so ein bisschen ein eigenes Universum abgespaltet haben, mal geholt. Und habe mir gedacht, nein, ich möchte eigentlich mal eine Kampagne machen. Auch inspiriert durch meinen Lieblingscomic, das ist franco-belgisches Comic von Jodorowsky. Sind franco-belgische Comics, zeichnen sie im Gegensatz zu amerikanischen Comics davon ab, dass man mehr Nocker das hier drinnen. Das brauchen sie offenbar dort, ich weiß nicht warum, es hilft meistens der Geschichte nicht wirklich, aber du hast den Nocker da drinnen. Ja. Und das ist die Metabarone, heißt das, eines meiner Lieblingscomics, und da geht es quasi um ein Geschlecht, also mit jeder Band ist quasi also Generation von einfach wahnsinnig mächtigen Krieger, und das Lustige ist das ist jetzt wieder tiefstes Nerdwissen, warum das? Weil nämlich der Jodorowsky eigentlich Dune verfilmen wollte. Und zwar war das ein Riesenprojekt gewesen, und ihnen ist ganz schnell das Geld ausgegangen, unter anderem mit Salvador Dalis Imperator und so weiter. Also richtig geile Ideen. Und wenn man sich diese Entwürfe anschaut vom Jodorowsky, nämlich auch die Geschichte, wie er Dune ändern wollte vom normalen Material, und wenn man sich dann die Metabarone anschaut, ist eigentlich Metabarone seine Interpretation von Dune halt in einem größeren, im Inkal-Universum, das auch gibt drinnen. Also der Metabaron an sich ist eine Figur vom Möbius, das ist auch belgischer, ich weiß nicht, Comiczeichner, der hat den Inkal gemacht, das kenne ich wieder nicht, und das ist jetzt ein Shared Universe und da kommt es her. Und es ist einfach ziemlich cool, wenn du diese Konzepte hast von Metabaron, du baust das dann eigentlich in Dune ein. Also da gibt es ein paar, und vor allem, du hast da ziemlich viel Vergleiche eigentlich, also wo du sagen kannst, okay, das basiert eindeutig auf das, also auch von die Fraktionen und so weiter. Und da habe ich so einen Schmäh gehabt, ich muss quasi mein Opus Magnum, quasi muss diese Dune-Kampagne machen, und bin jetzt, glaube ich, schon sicher zwei oder dreimal an diesem Vorhaben wirklich schön gescheitert. Genau, und habe aber damals Dune gemeistert. Und ja, also das war so die Geschichte, einmal im Monat Star Trek mit zwei Runden selber Rollen spielen, und Dune wollte ich wirklich einmal in der Woche meistern. Also da habe ich mir so in Günther mit das Maßgriff der Kampagne zum Vorbild genommen. Und das Problem ist, ich habe mir aber irgendwie überlegt, das ist eine gute Idee, wenn ich das nicht vorher schreibe und dann meistert, sondern meistert. Das heißt, ich habe quasi immer in der Woche nach dem Spülen dann das nächste Kapitel geschrieben, und das ist ein bisschen stressig, und das hat mich dann einmal auch hergehauen, und dann habe ich das einfach gelassen, und ich habe es dann nur mehr angefangen, aber bin dann auch nicht weit gekommen, und ja.
Hast du aus dem aktuellen Regelwerk für Dune, was jetzt nicht aufgelegt worden ist, was ja ähnlich sein sollte wie die Star Trek Adventures, also die aktuelle Version von Star Trek, hast du das auch schon zugelegt?
Ich bin grundsätzlich ein alter Sourcebook-Sammler. Also ich kaufe oben, der ist jetzt was ich mir hin und wieder kaufe bei Dune, bei Cthulhu zum Beispiel, weil ich sage, okay, das ist jetzt eine interessante Sache. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht einer wie andere, die sagen, ich kaufe mir jetzt das Abenteuer, dann lese ich es nur mehr und dann meistert es. Abenteuer lesen ist für mich irgendwie immer ein bisschen schwierig mit diesen Szenen und Charaktere, das interessiert mich irgendwie zwängt. Das ist genauso wie im Regelsektionen überspringen, wenn ich nicht meistert. Also mir geht es einfach immer um den Hintergrund. Also das verschlinge, und zwar, was mir interessanterweise so taugt, ist jetzt, und das sind die Rollenspielbücher super, das ist dieses Beschreibende. Also fast diese Abhandlungen über was, das taugt mir irgendwie. Und es ist auch wahnsinnig super, wenn du in ein Universum reinkommen möchtest, das du nicht kennst, dass du das schnell durchlässt. Also zum Beispiel habe ich jetzt, trotzdem meiner Lieblingsfilm ist Blade Runner. Und jetzt gibt es eben von Free League Publishing gibt es Blade Runner Rollenspiel. Oder ins Alien Rollenspiel auch von Free League. Und da hast du einfach kompaktes Universum erklärt. Mit Zeitstreu, mit Fraktionen und so weiter und so fort. Wenn man denkt, das ist irgendwie cool. Und das hat man irgendwie bei Dune, also bei Dune habe ich jetzt die alten Bücher, den ursprünglichen Zyklus natürlich gelesen. Dann habe ich die Prequel-Bände gelesen, aber irgendwann bin ich nicht mehr ganz nachgekommen, und man muss leider sagen, dass die Prequel-Bände für mich persönlich nicht mehr an die Qualität von dem, was der Frank Herbert geschrieben hat, herankommt. Also das, was der Brian Herbert und der Kevin J. Anderson machen, das ist fesch, das hat für mich so ein bisschen was mit, ja, wenn wir dann jetzt einfach ein bisschen mehr Star Wars einbacken in Dune, damit es jetzt passend wird, ja, also ein bisschen mehr Space Opera machen, das gefällt mir nicht so ganz. Also habe ich gewisse Bücher einfach nicht mehr gelesen, Und da ist es irgendwie praktisch, weil man muss sagen, also Multipus oder auch Free League, ja, in dem Fall Multipus, wenn die was rausbringen, sei es jetzt Star Trek oder Dune oder so, die machen einfach wirklich ihre Hausaufgaben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist einfach solide recherchiert. Da sind Dinge drinnen, wo du sagst, okay, die würde man wahrscheinlich, also da muss ich das Buch schon kennen und das Universum schon kennen. Richtig gescheit, nicht nur irgendwie casual, dass das drinnen ist. Und ja, also das ist extrem super. Und es gibt dann einen wahnsinnig guten Überblick. Und was mir wahnsinnig gut gefällt, wenn man zum Beispiel jetzt Dune hernimmt, da habe ich jetzt immer alle Sourcebooks gekauft. Wobei gewisse Abenteuer überlege ich mir auch gerade noch. Aber die Sourcebooks, die sind einfach schön, weil sie einerseits das Universum widerspiegeln. Aber zum Beispiel gibt es jetzt diesen Band, wo die ganzen, wo der Houses of the Landsraad heißt das, glaube ich, wo eben der Landsraad, wie das funktioniert, also, und aber auch Häuser vorgestellt werden. Und also bis zu, glaube ich, weiß nicht, ob es sogar 20 Häuser sind. Und die sind alle extrem cool erweitert von dem, was man jetzt so, so als Kanon verstehen würde. Also die haben sich da wirklich überlegt, wie können sie das aufbauen. Ich meine, natürlich, es ist dann schon so, dass man sagt, ja, aber das ist so dem System geschuldet. Es gibt halt das Haus mit dem Planeten und das Haus ist eigentlich nur Industrie. Das ist so wie bei Star Trek, wo es halt die Spezies gibt und die und so. Aber das ist halt jetzt dem Universum geschuldet eigentlich und drum stört es auch nicht. Ja. Aber es ist einfach cool und lustigerweise, wie ich das House of the Landsraad gelesen habe, ich habe ja damals für meine Kampagne, ja, die Geschichte zweier Häuser habe ich die genannt, ja, die quasi jetzt so vor die Ereignisse von Dune spielt, da eben zwei Häuser, das Haus Nelka, das war quasi das Spielerhaus. Und die hat so viele gute Piloten und so weiter sind, haben wir vorhin Hintergrund ausgedacht. Und das andere ist das Haus Kastaka, eben im Prinzip übernommen. Die Kastakas sind die Metabarone aus dem Comic Metabaron. Und das Lustige ist das, dass ich eigentlich jetzt mit dem Hintergrund, den ich mir damals ausgedacht habe, mal relativ leicht dieses Schema, was die dort fürs Haus haben, einfach auch übernehmen könnte. Und das hat mich schon wieder ein bisschen damit entfacht, mich vielleicht einmal in einer stillen Stunde mal mit dem Dune-Setting zu beschäftigen, mit den Regeln zu beschäftigen und dann vielleicht einfach versuchen, die Kampagne, die ich mir damals überlegt habe, in kompakterer Form als Mini-Kampagne vielleicht trotzdem einmal wieder umzusetzen und dann einmal zu meistern. Das war so meine Geschichte.
Weil du vorher gesagt hast, Alien. Ja, kann ich ihm voll zustimmen, was die Alien-Ressource-Books betrifft, beziehungsweise speziell auch das Grundregelwerk, was allein die Evolution beziehungsweise Variationen von den Xenomorphen betrifft. Man, Alien geht ja nur in einer ganz anderen Richtung, vom, was Horror betrifft, eher in Richtung Lovecraft und so weiter. Wie bist du dann da dazu gekommen in die Richtung? Weil Dune ist ja weit nicht so viel Horror oder Ähnliches wie jede Lovecraft-Erzählung.
Das stimmt, ja. Ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich nicht so der Horror-Fan, der klassische. Und mir hat tatsächlich jetzt beim Lovecraft eher diese Weird Science interessiert. Also es gibt ja beim Lovecraft, es gibt dieses Dinge, die sehr klar fast so actionlastiger Horror sind. Also wenn man zum Beispiel anschaut, Herbert West, der Wiedererwecker, das ist, sagt auch selber, sage ich jetzt einmal, oder hört man auch so, dass das halt wirklich eigentlich eine Action-Geschichte ist. Also das Grauen von Dunwich, wo dann auch wirklich die Guten gewinnen, sind eigentlich Action-Geschichten. Es gibt aber gerade diese längeren Geschichten, wie zum Beispiel Berge des Wahnsinns, oder Der Schatten aus der Zeit, zwei meiner absoluten Lieblings, sondern Geschichten. Und vor allem Berge des Wahnsinns habe ich damals, da hat mir der Reinhard Inger drauf gebracht, hat gesagt, lest das als Erster. Das ist eigentlich sehr kühl geschrieben, im Sinne von sehr, sehr wissenschaftlich abhandlerisch, und hat einfach auch diesen Science-Fiction-Aspekt drinnen. Hat aber, finde ich, gut so diese Horror-Elemente. Und das ist zum Beispiel auch, was mir bei Alien sehr gut gefällt. Das ist einfach so, das habe ich mir irgendwo gelesen, sogar in einer Fernsehzeitschrift damals, ja, nur, wie man irgendwie das gesehen hat, bei Ankündigung von Aliens, oder es ist die Nostromo ist halt nicht die blitzblanke Enterprise. Und das stimmt schon. Also es ist was ganz was anderes. Es ist halt düster. Und es hat diese Lovecraftigen Horror-Elemente drinnen. Und wie gesagt, mir gefällt bei Lovecraft jetzt diese Weird Science mehr, und das habe ich einfach übers Cthulhu-Spielen irgendwie immer mehr drauf, und darum gefällt mir einfach auch Alien. Genauso wie mir zum Beispiel jetzt bei Blade Runner wahnsinnig mit diesem Cyberpunk anfreunden kann, was jetzt zum Beispiel nichts mit Star Trek oder Dune zum Tor hat. Also es ist, Star Trek ist halt diese Military Sci-Fi, die ich ganz cool finde. Dune ist halt dieses Techno-Mittelalterartige, aber mir gefällt eben auch dieses Space Horror. Und ich finde zum Beispiel jetzt bei dieser Space Horror, den kann man zum Beispiel in Star Trek sehr gut unterbringen. Bei Dune würde er gar nicht passen. Aber das ist, ich habe einmal in dieser Staffel ein Abenteuer geschrieben, wo du wirklich in Star Trek sozusagen Horror hast. Ja. Es gibt ja quasi Horror-Episoden, weil zum Beispiel der Robert Bloch hat ja für Star Trek, für die Original Series, hat er, glaube ich, 2 Folgen geschrieben. Und diese 2 Folgen nehmen nämlich immer auch Bezug auf die großen Alten. Und der Bloch hat da also Lovecraft-Elemente in Star Trek eingebracht. Ja.
Weißt du noch, welche das waren? Oder was,
also die bekannteste ist Spukschloss im Weltall, oder wie es auf Englisch heißt, Cat Spa, wo es quasi auf so eine Art Zauberer treffen und so. Und wo aber dann klar gesagt wird, die sind aus einer anderen Galaxis und die sind dort vor was geflohen und das sind halt die großen Alten.
Das war das, wo die Katze umeinander rennt.
Ja, genau. Und das andere ist dann irgendwas mit Androiden. Ich meine, sie haben öfter irgendwelche Androiden. Und wo aber auch dieser Chef-Androide quasi sagt, also sie sind von den großen Alten erschaffen worden. Ja. Das ist zum Beispiel auch ziemlich cool bei Babylon 5, also wo sie immer von die allerersten sprechen, die jetzt auch eigentlich so in Richtung große Alte gehen. Ja. Also es gibt schon so Anleihen, die so indirekt sind, die mir persönlich sehr gut gefallen. Und man kann das auch ausbauen, nur da ist zum Beispiel so Star Trek oder Babylon 5 oder so, ist halt da auf breiter aufgestellt. Also ich kann da wahrscheinlich, ich bringe Dune leichter in Star Trek unter, wie Star Trek in Dune zum Beispiel.
Da bin ich voll bei dir. Weil du vorher gesagt hast, eigentlich beim Rollenspiel willst du ja Regeln auf der Seite lassen und interessiert die Hintergrundgeschichte. Wie passt dann Siedler von Catan in das Große eine?
Es hat einfache Regeln.
Es hat einfache Regeln?
Es hat einfache Regeln. Das ist was, das stimmt schon. Also es ist eigentlich für einen Rechtsanwalt, der mit Gesetzen lebt und Gesetze auslegt, eigentlich komisch, dass er keine Regeln mag. Oder jetzt nicht so gern in Regeln einlässt. Wie gesagt, ich tue das, wenn ich nicht muss, tue ich es nicht gern. Und das ist zum Beispiel auch, also Siedler von Catan, neben zum Beispiel Munchkin, ist meine große Passion einfach, wobei ich viel selten zum Brettspielen komme. Und ich mag Brettspiele auch total gern, aber ich schaffe es jetzt nicht, dass ich mich einlese in Regeln. Und wenn diese Regeln kompliziert sind, dann nimmt man das schon Spielspaß, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich weiß eigentlich nicht, was ich tue. Und das ist bei... Also ideales Brettspiel für mich ist im Siedler von Catan, das Spiel einmal, dann habe ich es verstanden und ich kann es jederzeit wieder reproduzieren und kann auf dem aufbauen. Das ist genauso wie Munchkin. Und das ist super. Ja. Also wenn man zum Beispiel einen Kollegen Butzendoppel anschaut, mit dem er schon einen Podcast gemacht hat, der einfach absolut sich alles einlässt und sagt, je komplizierter, desto besser, so in die Richtung, kann ich nachvollziehen, aber das ist nicht meins. Also ich habe es immer recht gern, wenn man irgendwer komplizierte Spiele einfach erklärt oder wenn es nicht so kompliziert sind. Das ist aber.
Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit den Rollenspielen, eigentlich, wenn man nicht alles täuscht. Also sogar die Liebe zu Lovecraft und so weiter, ist klar. Da ist mir was ganz was Spezielles eingefallen. Und zwar,
jetzt bin ich gespannt,
wurde ich mal und viele andere auch vom Verein gebeten, ob sie nicht beiwohnen wollen beim schlanksten Tierjustiz-Rollenspiel der Welt.
Ah, Sie Dracula, das Tieranwälte-Tanzrollenspiel.
Genau.
Tatsächlich, es steht sogar da oben in meiner Kanzlei. Ja.
Ich habe mir nur das PDF geholt.
Es ist sonst im Prinzip ein Buchdeckel ohne Inhalt, weil es passt alles da drauf. Ja,
ja, also in kurzen Worten, im Endeffekt, du vertrittst das Tierverteidiger den Mandanten, also so wie im echten Leben bei dir halt.
Es ist wirklich wurscht, was du vertrittst. Ja. Es ist, ich habe es einmal tatsächlich gemeistert und es war ziemlich anstrengend eigentlich, weil es ist eigentlich mehr, man würde jetzt sagen, ein sogenanntes Freeform, also im Prinzip so ein Kammerlab, mehr oder weniger. Es ist einfach nur Adrat, weil du spielst einfach einen Tieranwalt in Animal City und als Tieranwalt hast du 3 Aufgaben. Du musst erstens Leute verteidigen. Wegen was ist aber vollkommen wurscht. Also du kannst einfach zum Gericht gehen und dort wen verteidigen. Das zweite ist Cocktails trinken und das dritte ist die Animal City gegen so Kaiju-Monster zu verteidigen. Und es ist also so, dass du im Prinzip zuerst, wie so in die Indie-Games stellenweise, oder wie man so kennt, so Powered by the Apocalypse eigentlich, du zuerst einmal sagst, okay, was ist quasi der Fall, den definierst und dann hast du einfach Leute, die halt kommen, vielleicht für den Angeklagten oder vielleicht auch für einen ganz anderen. Ja. Und so, mein Lieblingsbeispiel, die damals gemeistert habe, war immer nur, und du bist eigentlich auch selber nicht der Spielleiter, sondern bist auch so ein Anwalt quasi. Und immer noch, das kann ich. Und also mein Lieblings, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist der Lukas Sommerer, der Samsi, der damals einen einen Bärenanwalt gespielt hat, der eigentlich nur da war, weil er sich aufgeregt hat, dass für ihn die Parkgebühren vom Gericht auch gelten. Und das hat er wirklich vehement verteidigt. Ja. Es hat nichts mit dem Fall zum Tag gehabt, aber es hat er vehement verteidigt. Und das Coole ist das, dass du einfach primär Storytelling machst und halt primär so argumentierst. Und wenn du dann wirklich nicht weiterkommst, dann musst du das lösen, also so eine Art Duelle, aber du machst quasi Dance-Battles. Ohne Musik, aber du machst Dance-Battles. Und nachdem ich viel Tanzkurse gemacht habe in meinem Leben, hat das auch passt. Ja. Aber es war irgendwie, es war wirklich für das Happening, weil wir waren glaube ich 5 oder 6 Leute und es war wirklich anstrengend eigentlich auch. Und ja, also das, ich habe es einmal gemeistert und dann Anführungszeichen dann nie wieder. Aber ich habe es da stehen und vielleicht einmal irgendwann, aber es ist wirklich Adrat, ja. Es ist ziemlich lustig.
Machst du dann ein Dance-Battle und das ist okay oder machst du dann 200 Dance-Battles?
Wir haben damals, glaube ich, 2 oder 3 gemacht. Weil, also ich habe dann zum Beispiel diese Geschichte mit, wir müssen dann jetzt kurzfristig mal weg und die Stadt gegen Monster verteidigen, dann auch wieder lassen, weil einfach das mit dem Gerichtsverfahren, weil du hast dann so verschiedene Phasen irgendwie, du hast zuerst die Befragung, dann die Befragung oder so, und es ist halt einfach anstrengend, weil einfach die Leute durcheinander reden und so weiter. Ja, es ist cool irgendwie, es hat was. Ja.
Irgendwie passt das Ganze dann unterm Hut mit dem echten Leben?
Mit meinem echten Leben, das finde ich gut, ja. Mhm. Interessanterweise bin ich Jurist, Anwalt, und also ich weiß ehrlich gesagt oft jetzt nicht, wie es zusammenpasst. Ich weiß nur, dass in meinem Büro viel mehr Comics, Rollenspielbücher und Actionfiguren stehen wie anderswo. Wobei ich glaube, ich nach wie vor der gute zweite Platz bin gegenüber dem Kollegen Butzendoppler. Zumindest laut dem Fotos, die ich schon sehen durfte, also glaube ich, gewinnt er da. Das macht aber nichts. Dafür bin ich wahrscheinlich der Erste in Oberösterreich. Das ist auch okay. Wer ist in Wien, das ist anderer Sprengel. Und ja, irgendwie mir hat schon immer dieses Analytische getaugt. Und ich war ja damals sinnvollerweise in einer naturwissenschaftlichen Schule und wollte da wirklich eigentlich lang, also jetzt mehr so in Richtung Biologie, Physik oder so machen. Und habe dann einmal beim Tag der offenen Tür auf der Uni, wo sie mit uns hingefahren sind, irgendwie Jus für mich entdeckt. Und gedacht, eigentlich finde ich das cool. Und habe dann mit dem zum Studieren angefangen und das hat mir eigentlich getaugt, beziehungsweise dort, wie ich dann einmal tief gehabt habe, war ich schon so weit, dass ich mir gedacht habe, jetzt machst du das fertig auch. Und dann habe ich irgendwie, also zuerst in der Lehre gearbeitet, also ich war dann auf der Uni, also zuerst Gerichtspraktikum und dann habe ich mich auf die Uni beworben, habe nie geglaubt, dass das hinhaut, hat aber funktioniert. Und das hat mir damals schon irgendwie taugt, weil ich halt irgendwie, ich weiß nicht, offenbar aufgrund meiner Rollenspielzeit halt irgendwie auch gut unter Anführungszeichen auch Klassen abmeistern können, also halt da einfach auch ein bisschen für Action sorgen können, was ein bisschen lustig war, die ganze Sache, und trotzdem Wissen vermittelt habe. Und da habe ich damals dann auch Max kennengelernt von die Lawbusters. Damals haben wir dann auch uns das erste Mal über die Lawbusters unterhalten, gegründet haben wir es dann später erst. Und es war dann so, dass ich dann, also mir das Gerichtspraktikum extrem fasziniert, weil ich dort wirklich, also war im Bezirksgericht Wels und man muss sagen, wirklich schön an der Front, weil ich einerseits, also meine erste Zuteilung, man hat da verschiedene Rechtsgebiete Zuteilungen, meine erste Zuteilung war beim Herrn Roth Ebner und, nicht Ebner, Enser, Entschuldigung, beim Roth Enser. Und einerseits hat der sich, finde ich, schon einfach um mich kümmert, diese 2 Monate, wo ich bei ihm war. Und der war einerseits Strafrichter im Bezirksgericht und andererseits Familienrichter, also außer Streit. Das heißt, der hat Scheidungen gemacht, einvernehmliche und streitige Scheidungen und halt Strafrecht, was jetzt im Bezirksgericht halt so ein bisschen Suchtmittel ist, Ladendiebstähle, viel fahrlässige Körperverletzung mit Verkehrsunfällen, aber dort Menschen halt ordentlich. Und das hat mich einfach fasziniert, einfach auch die Art und Weise, wie man dann das Gesetz anwendet. Weil man lernt auf der Uni die Theorie super, also wie das dann in der Praxis funktioniert und was für Probleme das man hat. Also das halt auf der Uni ist halt so, ja, das ist ein Sachverhalt, den darfst du nicht verändern, den beurteilst rechtlich. Das ist total interessant und auch sehr herausfordernd. Aber das hast du dann auf einmal nicht mehr. Das hast du dann nicht mehr im Gericht, weil da sagt der eine das, der andere das und da sagst du zuerst, naja, das Ergebnis ist klar, wann die Formel so stimmt. Und wenn die Formel stimmt, dann, wenn die Werte stimmen. Also so mathematisch sehe ich das alles. Und also wenn ich dem jetzt glaube, dann komme ich zu dem Urteil. Wenn ich dem jetzt nicht glaube, sondern dem anderen glaube, der jetzt auch nicht unbedingt gerade einen Blödsinn erzählt, dann komme ich nicht zu dem Urteil. Und der Ens hat zum Beispiel einmal gesagt, Kollege, wir müssen immer offen verhandeln. Also ja, schauen Sie einen Akt vorher an. Entscheiden Sie ruhig, was wir machen. Legen Sie Strafmaß fest. Aber sind Sie nicht bewusst, Es kann in der Verhandlung ganz anders sein. Da kommt was daher, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Da müssen wir offen sein. Der hat das auch wirklich so gefahren, macht nach wie vor noch, also ist nach wie vor noch Richter. Und das hat mich einfach fasziniert. Und ich habe mir dann auch überlegt, okay, Richter, man dachte eigentlich, also entscheiden will ich es nicht müssen. Ich will nicht ganz gerne auf einer Seite stehen. Da habe ich mir gedacht, nein, Richtung Staatsanwaltschaft. Das war aber damals nur eher über die Richterschaft. Das wollte ich dann nicht. Und jetzt bin ich dann eben zuerst mal auf die Uni dann wieder nur mit gekommen, nach dem Gerichtspraktikum, beziehungsweise habe ich das Gerichtspraktikum, also war zuerst Gerichtspraktikum, da hat mich das fasziniert, dann bin ich auf die Uni gekommen, das hat mir gut gefallen. Und dann bin ich mit einem kurzen Umweg über die multimediale Schule Materialien GmbH, wo ich auch sehr glücklich war, aber das nicht ganz das war, was ich wollte. Habe ich mir gedacht, passt, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, dass ich in Praxis gehe. Nämlich halt nicht Gericht, sondern halt dann als auszubildendes Rechtsanwalt. Und das war am Anfang unglaublich zart, weil die da einfach die Praxis mit einer Härte trifft, die ein Wahnsinn ist. Ja, also das ist, da habe ich in einer Woche, also ich kann mich noch erinnern, wie ich in der ersten Woche drin war, bin einfach halbwegs verzweifelt, weil ich habe einen Akt gelesen und ich habe mir gedacht, naja, du hast jetzt studiert, du warst auf dem Gericht, du weißt ja, wie das rennt. Und du hast gelehrt im Zivilrecht damals noch, und du warst da der Lehrender, du bist nach wie vor Lehrender, aber du verstehst nicht, was in dem Akt drinnen steht. Und dann wendest du das Recht an und sagst es glücklich deinem Vorgesetzten, und der sagt dann, was soll der? Was ist, ja? Also ich kann mich erinnern, da bin ich einmal zu einem von den Partnern gegangen und habe ihm voller Freude erklärt, schau, ich habe mir das jetzt angeschaut rechtlich, sag dann, was kommt raus? Sage ich, ja, da verlieren wir. Sagt, schaut er mir an, sagt, wie meinen Sie das jetzt? Sage ich, ja, wir verlieren das. Sagt er, ja, das ist mir wurscht. Sage ich, wie darf ich das verstehen? Sagt er, wir müssen gewinnen. Sage ich, ja, das geht aber nicht. Sagt er, nein, Moment einmal. Wir müssen gewinnen. Das verlangt der Mandat von uns. Und jetzt gehen Sie wieder in Ihr Zimmer und jetzt finden Sie was. Weil das Ergebnis, was sie liefern, ist nicht akzeptabel. Und ich habe gesagt, ja, das war rechtlich richtig, glaube ich, habe ich damals noch gesagt. Und ich habe gesagt, das ist fesch, ja, und jetzt suchen sie weiter, bis ein rechtlich richtiges, akzeptables Sachfinden, ja. Und das war damals eine harte Partie, aber das ist vollkommen richtig. Weil das ist halt die theoretische Bewertung auf der Uni, die man lernt, die vollkommen richtig ist, die man dann auch, wenn man selber Leute ausbildet oder selber Leute beobachtet, dann auch sieht. Um das geht's nicht. Natürlich darf man nicht liegen als Rechtsanwälte, wir dürfen auch da keinen Gerichtsbetrug machen, aber man muss sich dann einfach damit auseinandersetzen, okay, gibt es nicht da irgendeine Möglichkeit? Also es ist halt nur oder eins und es ist irgendwas dazwischen. Das hat mich dann auch fasziniert und ich bin dann eben als Auszubildende in einer größeren, für Börseverhältnisse größere Kanzlei gewesen, wo ich halt einmal wirklich auf alles gehabt habe, was ich auch nie gelernt habe auf der Uni als Bereich. Bin dann gewechselt nach gut einem Jahr in einer Einzelkanzlei und erstens habe ich dort einen Vorteil gehabt, weil ich schon extrem viel Kenner habe und habe dann wirklich auf einmal meine eigenen Mandanten betreuen dürfen und habe dann eigentlich das wiederentdeckt. Auf der Uni hat mir Strafrecht schon immer recht taugt. Das habe ich einfach interessant gefunden und das habe ich dann für mich wiederentdeckt und habe mich dann letztlich auch mit Strafrecht halt selbstständig gemacht. Und das taugt mir einfach. Unter anderem, weil es mir eigentlich schon immer Anliegen war. Ich bin trotzdem in einem sehr behüteten Eltern-, Familien- und Freundeskreis aufgewachsen, einmal andere Dinge zeigen. Ja, das ist vielleicht auch das, weil ich gern Horror mag, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ein unpassender Vergleich, aber das wollte ich einfach sagen, was es so gibt und das mache ich halt jetzt eigentlich. Und ich sehe das Rechtsanwalt sein schon als Berufung, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich so Rollenspielen tue, also auch sozusagen Rollen oder Masken einnehmen kann, man manchmal einfach leicht tue, A, das am Abend abzustreifen, zu sagen, okay, das war's jetzt, und B, halt einfach auch zu reagieren. Weil was ich gelernt habe, ist das, dass Rollenspiel für mich, ohne das jetzt zerdenken zu wollen, einfach auch viel mit Kommunikation und mit Psychologie und mit, ich sage immer, Entscheidungsknotenpunkte, also zu sagen, wo wird die Party, die Gruppe als nächstes hingehen? Und will ich das jetzt so pressen, dass die sagen, hey, das war jetzt gescheites Railroading, oder will ich das so machen, dass ich einfach gut improvisieren kann, dass die sagen, hey, das war jetzt ein lässiges Abenteuer. Und du denkst, cool, das war ja was ganz was anderes, was ich aufgeschrieben habe. Wo ich mir denke, das hilft mir im juristischen Bereich auch. Also einerseits dieses trotzdem Regelhafte, aber andererseits einfach Dinge andenken und darum taugt mir das einfach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also als Kind, ganz Kind war mein Berufswunsch durchaus auch angeregt von der Mickey Maus und so, immer Privatdetektiv zu sein. Und ich glaube, dass ich dem jetzt eigentlich ziemlich nahe komme. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, weil ich im Winter gerne einen Trenchcoat anziehe und Hüte aufsetze, unter anderem auch Fedora, ein bisschen so wie die Indiana Jones halt, wenn es auch schwarz ist. Aber das taugt mir irgendwie. Und darum bin ich einfach wahnsinnig gern Rechtsanwalt, obwohl ich mich eigentlich mit sehr düsteren Themen manchmal beschäftige, aber mir das einfach leicht fällt irgendwie. Und das halt schon spannend ist. Und dann auch manchmal so Archetypen irgendwie erkenne bei den Leuten. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Also das ist super.
Du warst ja letztens im Fernsehen.
Interviewt bin ich worden, da habe ich mich recht gefreut, aber das ist schon einmal eine neue Qualität gewesen oder neue Dings, das war gerade vom ORF, Interview zu Cybercrime, also Hass im Netz und beziehungsweise Love Scamming in Wirklichkeit, ja. Das ist. Nein, ich bin jetzt schon in der Situation, ich hoffe, dass ich jetzt nicht so arrogant rumkomme, dass ich nicht mehr genau weiß, in welcher Zeitung ich stehe. Das ist halt so die Geschichte als Strafrechtler. Es ist auch ein bisschen so Personenkult, den man betreibt oder absichtlich fördert. Wobei ich natürlich immer schaue, muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist nie auf Kosten meiner Mandanten zu machen. Also ich würde jetzt nie sagen, ich mache das, sondern der Mandant muss im Vordergrund stehen. Aber ich sage immer, wenn ich mir sozusagen vor die Kamera haue, weil ich habe einfach Mandate, wo die Presse daran interessiert ist, dann sage ich meinem Mandanten, natürlich nutzt mir das was. Aber ich glaube, es ist auch deswegen sinnvoll, wenn wir uns die Wahl haben, ob es in der Firma oder mich, ist ganz ehrlich wahrscheinlich besser, sie filmen mich und ihnen nicht, auch wenn es dann das Gesicht verpickelt, hoffentlich ist oder so, und da hat jetzt noch keiner sich gewehrt dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da,
ja. Ja, das Love Scamming ist ja gewesen wegen einer anderen Geschichte, wegen einem anderen Projekt, was du ja hast mit deiner ehemaligen Auszubildenden, oder wie sagt man da?
Genau, der Katharina Bissert, jetzt können wir gleich verweisen auf den Podcast, den wir gemacht haben über Beanhalt durch die Galaxis oder Dr. Who? Dr. Who war es, ja. Weil ich habe irgendwann einmal Dr. Who auch für mich entdeckt. Ich glaube, ich bin mit dem 9. Doktor eingestiegen, mit Christopher Ecclestone, und die Katharina, die sehr einen starken Britannien-Bezug hat, nicht zuletzt, weil sie mit einem Schotten verheiratet ist. Einer der ruhigsten Menschen, den ich kenne. Ja. Also ihr Mann auf jeden Fall. Sie redet ein bisschen mehr, eher so wie ich. Und ist sie natürlich auch Dr. Who-Fan, und da haben wir auch unter anderem deswegen zueinander gefunden. Aber ja, genau, also der Katharina mache ich auch. Mittlerweile, glaube ich, kann man zwei Projekte sagen eigentlich, das ist witzig. Also ja, es sind, soweit kann ich spoilern, es sind weitere Projekte geplant. Es ist noch nicht offiziell, dementsprechend kann ich auch nicht so viel darüber sagen.
Aber nichtsdestotrotz hat man die aufgrund des einen Projektes, was du mit hast, und das ist nicht der Podcast, nämlich das Netzbeweis, ja, international schon über Österreichs Grenzen hinweg gesehen. Wo man sagen muss, das war ja eigentlich ein sehr einmaliges Erlebnis für die Situation dort in dieser Sendung.
Es gibt wenige Dinge, die episch sind. In meinem Leben, das kann ich sagen, die jetzt so generell episch sind, das kann ich sagen, ich war beim Ausverkauf vom IKEA im Hyde Center damals dabei. Ich habe Herr der Ringe alle drei Teile im Kino der Reihe nach gesehen. Und ich war bei der Höhle der Löwen. Ja, genau.
Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war von denen, aber der hat dann gleich mal einen Barscheck gezogen, wo dann alle gemeint haben, woher hat denn der plötzlich den Scheck herzogen gehabt, wo dann im Nachgang erzählt worden ist, er hat es eigentlich eh schon immer mitgehabt, aber er hat es nie wirklich nutzen wollen, können, sollen, tun.
Oder? Ja, genau, das war der Carsten, also wir haben ja zwei Investoren gekriegt, das war der Carsten Maschmeyer und der Nils Klager. Die haben gemeinsam, haben das Netzbeweis unterstützt. Und genau, und der Maschmeyer hat damals eben einen Scheck gezückt, wo es eben, wir im Nachhinein erst erfahren haben, dass das einfach ein Unikum war, dass das noch nie passiert ist. Und das ist quasi das Erste, was er gemacht hat. Ja, das war ziemlich lustig eigentlich. Ja.
Es ist ein ziemlich wichtiges Tool heutzutage im Endeffekt. Und es gibt ja nichts Vergleichbares eigentlich.
So, also insbesondere, also es ist, soweit wir wissen, es gibt im amerikanischen Raum, die sind mehr so E-Discovery-Geschichten. Da gibt es Dinge, die ähnlich funktionieren, also mit ähnlichen Funktionalitäten, wobei jetzt bei uns natürlich sagen muss, Netzbeweis ist DSGVO-konform. Also da haben wir auf jeden Fall einen Vorteil.
Und seid ihr da recht erfolgreich im Sinne von, kommen sehr viele Anfragen seitens der Klienten oder?
Es geht dahin. Ich glaube, das Hauptthema bei Netzbeweis, es ist ja ein Beweissicherungstool. Ich sage immer agnostisch, weil natürlich in der Höhle der Löwen war das damals mit Hass im Netz halt unser erster Use Case. Und Netzbeweis geht ja zurück auf eine Idee von der Katharina. Hate-Free Netto, das damals Kassen, was im Rahmen von einem Legal Hackathon, also da war ich war noch nicht dabei, entstanden ist, und sie hat dann gesagt, okay, machen wir dieses Projekt in die Nerds of Law, und es hat sich dann durch die Höhle der Löwen im Prinzip in eine eigene GmbH verselbstständigt, und es geht darum, dass man rechtssicher Beweise im Web sichert. Und was eigentlich bei uns am Anfang war, wir haben gesagt, okay, wir wollen das so sichern, dass man es quasi bei Gericht gescheit einbringen kann, das ist die richtige PDF-Format für den elektronischen Rechtsverkehr, und wir wollen eine elektronische Signatur drauf haben, weil das ist wichtig. Interessanterweise wird es eigentlich eher deswegen von uns bezogen und lizenziert, weil die Mandanten, also unsere Kunden jetzt, diese Mandanten, also Rechtsanwälte vor allem, sagen, hey, wir ersparen uns die Zeit. Also die Zeitersparnis ist das 5- bzw. 10-fache von dem, wie wenn ich normal Screenshots mache. Aber wir haben so ein bisschen das Problem mit Dingen, die einfach noch nicht so bekannt sind. Also Screenshots weiß ja jeder, was ist. Und dementsprechend zu kommunizieren, es gibt was das ersetzt, also die nächste Generation von Screenshots, wenn man so möchte, wobei das ist ein hinkender Vergleich, das ist schwierig. Ich habe das letztens einmal irgendwo mit dieser Thematik verglichen, warum es Pferdestärken bei Autos gibt. Da gibt es ja diese nette Mehr, du nix, also kennst die Geschichte, schau, aber ich sag's trotzdem im Podcast. Der Henry Ford, der quasi das erste Mal Autos im großen Stil produziert hat, hat die Einheit, die Maßeinheit Pferdestärken geschaffen, damit Leute, die noch nicht gewusst haben, konzeptionell, was ein Auto ist, und die gesagt haben, ich brauche mir primär Kutschen mit schnellere Pferde, hat er denen das erklärt, warum ein Auto besser ist, weil Pferdestärken, darum gibt's das. Und dieses Problem jetzt, aber auch dieser Vergleich wahrscheinlich hinkt, auf das kommen wir auch drauf. Also wir müssen die Leute zuerst einmal oft kommunizieren, was das ist, und müssen da quasi sagen, es ist nicht nur ein schnellerer Screenshot, sondern es ist viel mehr. Und die Leute, die es dann benutzen, sind eh begeistert, aber diese Bewusstsein dafür, dass es dieses Tool gibt, das an die Leute zu bringen, ist sehr schwierig. Hat er jetzt bei der Höhle der Löwen damit zum Tor gehabt, dass halt die Ausstrahlung ein Jahr nach der Aufnahme war. Das hat Gründe mit Covid gehabt und so weiter. Das bedeutet, die Situation, also diese Weiterentwicklung haben wir natürlich nicht abbilden können. Wir haben damals ein Produkt gehabt, nämlich die Webversion, die es nach wie vor gibt, die nach wie vor gratis ist, aber wir haben jetzt eine erweiterte Browser-Extension-Version, die natürlich viel mehr kann und viel besser adaptiert ist für Unternehmenskunden und Rechtsanwälte. Und das ist ja schon was. Das ist ja der Unterschied in der ganzen Geschichte. Aber da arbeiten wir dran, und ich finde, es läuft recht gut. Es könnte natürlich immer besser laufen, ist ganz klar. Aber es funktioniert.
Ich kann mich noch erinnern, dass, wenn ich mich richtig erinnere, sagen wir mal so, war die Kernaussage, das, und das war das, warum der Marschmeier dann so überrascht war und dann gleich mal gezückt hat, dass ihr ja ohne Gewinnabsicht eigentlich reingegangen seid.
Ja, das hat damit zum Tag gehabt. Wir sind damals im Februar live gegangen und haben das Glück gehabt, dass wir in der Future Zone gefeatured worden sind, und dadurch sind quasi die von der Höhle der Löwen aufmerksam auf uns geworden. Also die schauen auch immer, wer sozusagen für einen in Frage kommen würde, und haben uns dann ermutigt, dass wir uns eben bewerben. Wir haben den ganz normalen Bewerbungsablauf durch. Also wir haben da jetzt keine Vorteile gehabt, dass die uns gefunden haben. Es war, wie wenn wir uns selber beworben hätten. Und das hat eigentlich der ganzen Netzbeweisgeschichte eigentlich einen Turbo gegeben, weil vorher war es halt einfach ein Tool, das auf einer Webseite war, das funktioniert hat von Nerds of Law. Und wir haben uns eigentlich da mal wirklich über Businessplan und so weiter Gedanken machen müssen und haben einfach auch an dieses Verkaufskonzept wie wir bei der Höhle der Löwen waren, das war halt damals, es war schon vorhanden, aber so richtig hat sich das dann eigentlich erst in dem Jahr nachher einfach entwickelt und auch gesagt, wie können wir es vermarkten, welche Features und so weiter, da sind wir heute natürlich schon ganz anders und wie gesagt, der Use Case war damals einfach auch Hass im Netz und das ist auch nach wie vor ein guter Use Case. Wir haben aber jetzt von den Kunden, die wir haben, eher mehr im Bereich der Intellectual Property, Urheberrecht und so weiter. Also geht in eine ganz andere Richtung. Es hat einfach ganz viele Use Cases. Und ja, es waren damals einfach andere Rahmenbedingungen. Und man muss eins sagen, wir haben uns natürlich sehr viel erhofft von der Höhle der Löwen. Und wir haben auch, also wahnsinnig, also die Unterstützung war super, das, dass wir Geld gekriegt haben natürlich. Und auch das mediale Echo. Aber was natürlich ein Thema ist, ist aus meiner Sicht, dass man halt jetzt, also weil ich so die Produkte beobachte, die bei der Höhle der Löwe sind, dann sind das halt hauptsächlich Produkte, die jetzt auf den Endkunden sind und die man quasi in einem Laden haptisch erwerben kann. Das ist halt Netzbeweis nicht. Und das ist sicher auch eine zusätzliche Herausforderung nach wie vor für uns, dass halt das anders funktioniert. Also ich glaube jetzt, wenn ich jetzt was bei der Höhle der Löwen sehe und ich kann es dann nach der Ausstellung am nächsten Tag im Laden kaufen, ist das was anderes, wie wenn das auf einer Website ist. Wobei wir damals wahnsinnige Zugriffe gehabt haben. Also bei der Ausstrahlung, es war extrem super. Und ja, also es kann man nur zufrieden sein. Also es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, jetzt auch in diese Fernsehwelt wirklich einzutauchen. Ja. Ich habe immer vorher über so Casting-Shows recht geschimpft und jetzt kann ich das natürlich nicht mehr, weil jetzt war ich auch selber dabei. Ja. Aber das hat passt. Also so, aber es hat uns als Team irgendwie zusammengebracht und das war einfach super. Ja. Also allein die Erfahrung ist lässig. Ja.
Wenn wir jetzt die zwei Entwickler, die da an Bord sind, wenn ich es richtig verstanden habe, weglassen und das Ganze reduzieren auf die Nerds of Law. Die Nerds of Law sind ja die Katharina Bissert und du mit einem Podcast mit einem Volumen mittlerweile, das meins weit übersteigt, von der Anzahl der Folgen her.
Du bist uns, glaube ich, gut auf den Fersen.
Ja, aber ihr habt später angefangen und habt einen Output gehabt, der ja fast extrem war. Ich glaube, wöchentlich oder 14-tägig war ja was oder ist was.
Ja, es ist ja so, also mein grundsätzlich ist es so, eigentlich. Also ich habe ja quasi Kanzlei gegründet. Und parallel dazu sind eigentlich vor meiner Rechtsanwaltsprüfung, die habe ich glaube ich jetzt 2015 gemacht, also um 2014, war einfach die Idee von den Lawbusters da. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen sozusagen, das muss ich die Leute jetzt auch da. Bei den Lawbusters ist es so, also das leiten sich ganz klar von den Science Busters, ob ich die Science Busters einmal gesehen habe im Fernsehen und mir gedacht habe, das ist ein Wahnsinn, was die mit Naturwissenschaften machen, das muss mit JUS auch möglich sein. Und ich habe dann irgendwie mehr so ein Splay heraus, wirklich einfach die Science Busters angeschrieben, so in die Richtung, es ist voll geil, was ihr macht und war cool, wenn man das irgendwie juristisch auch machen könnte. Und was ich nicht erwartet habe, ist das, dass der Martin Buntigam zurückschreibt und sagt, interessante Idee, pass auf, ich bin mit meinem Soloprogramm im Linzer Posthof, das ist so offenbar die Homepage also von den Science Busters da zu ihm. Da sind zwei Freikarten, kommen wir reden drüber. Und mit meinem Vater bin ich hingefahren, habe das Programm angeschaut und nachher, also der Martin geht immer nachher nur ins Posthofstübel und habe ihm dort mit durchaus zitternder Stimme auch irgendwie am Anfang das einfach erklärt. Und er hat gesagt, ja, coole Idee, hat mir das dann auch, also wirklich auch kurz Input gegeben und dann war es das einmal. Ja. Und ich habe mich da halt beflügelt gefühlt und habe das auch Max damals erzählt. Mein ursprünglicher Plan war ja mehr oder weniger wirklich so quasi zu versuchen, bei den Science Busters halt so quasi Spin-Off zu machen, mit dem Buntigam eben, mit mir als Jurist und dann habe ich mir Richter überlegt. Ja. Und irgendwie habe ich dann einmal mit Max drüber geredet und in mein Büro damals auf der Uni noch und da haben wir dann die Sachen ausgedacht, was man machen könnte. Und da war dabei und dann während meiner Prüfungsvorbereitung habe ich dann die Ingrid Gumprecht, jetzt heißt Saueressig, kennengelernt. Und die hat auch gesagt, ja, da möchte ich jetzt eigentlich mitmachen. Und dann war mal die lange Nacht der Forschung, wo wir mit so wo wir einfach Gerichte nachgespielt haben mit Fälle, mit Kindern. Und das ist recht gut angekommen. Also wir waren aus dem Stand aus, glaube ich, der beste nicht-naturwissenschaftliche Stand. Also da haben wirklich die Leute die Bude eingerennt. Und was, glaube ich, von der Uni auch nicht erwartet haben. Und haben halt dann irgendwie, dann haben wir dann Fotos gemacht, dann haben wir dann mal eine Website gemacht, dann haben wir so einen Facebook-Auftritt gemacht und damals ja wirklich, das haben wir jetzt ein bisschen schleifen lassen, das muss eh noch besser werden, haben wir gemacht, Rechtliches zum Wochenende. Und einfach immer so einen Artikel über irgendwas Rechtliches geschrieben. Und haben einfach da ein Wachstum erzielt mit den Lawbusters. Haben es dann einmal geschafft, dass wir mit der European Law Student Association gemeinsam wirklich eine Tournee anfangen, die dann leider durch Covid unterbrochen worden ist. Und wir versuchen es nach wie vor jetzt nach Covid, dass wir es wieder auferstehen lassen. Also wirklich auf die Universitäten waren wir in Linz, in Wien und in Graz waren wir und dann Salzburg und Innsbruck ist dann eben nicht mehr gegangen. Innsbruck ist dann angesagt worden, weil da war dann der Lockdown. Und das war irgendwie so ein bisschen ein Ziel von mir, dass ich einfach von vollen Hörsaal 1, das ist der größte Hörsaal in Linz, einmal irgendwas machen wollte und das habe ich auch geschafft. Und dann haben wir quasi unsere Show gemacht, ich, der Max eben. Und dann eben ist ja der Alexander Utz war da auch schon dabei. Den haben wir mal damals quasi als Art Praktikant so gerade mehr oder weniger aufgenommen und der hat sich als schnelles fixes Mitglied etabliert. Und irgendwann einmal habe ich eben eine Benachrichtigung gekriegt von der Katharina, die wir damals noch nicht kennt. Hey, das ist cool, was ihr da bei den Lawbusters macht. Und irgendwie habe ich es dann einmal angerufen und sind ins Reden gekommen. Und wir haben uns relativ schnell einfach wahnsinnig gut verstanden, weil wir dieselbe Ebene waren. Und es war dann auch so, dass halt für mich damals sehr, sehr klar war, also ich war damals quasi wirklich so, okay, Lawbusters, das können nur eine gewisse Anzahl von Leuten sein und da darf keiner dabei und so ist und überhaupt. Und war jetzt so die Richtung, dass ich einfach Leute mehrere aufnehme, war ich nicht so dabei. Ja, das war irgendwie so, lustigerweise dann ist ja die Science-Busters, haben jetzt auch viel mehr Leute und damals waren sie zu dritt und irgendwie habe ich das auch gehabt. Ja. Und dann war es so, dass wir angefragt worden sind für einen Vortrag und sie war damals in einer anderen Kanzlei. Und sie haben dann gesagt, nein, wir wollen das irgendwie nicht über meine Kanzlei machen, nicht über ihre Kanzlei, wo sie jetzt Auszubildende ist. Wir wollen das quasi irgendwie co-branden. Und dann sind wir irgendwie auf die Nerds of Law gekommen. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist das, dass die Nerds of Law sie, ich habe damals immer gesagt, nein, wie jeder gute Künstler, der die Hauptband hat, braucht ein Seitenprojekt. Ja, das war so damals mein Saga, ja. Und das ist irgendwie lustig, weil sie sich relativ schnell so entwickelt hat, dass eigentlich Lawbusters und Nerds of Law gleichwertig sind, beziehungsweise jetzt durch Netzbeweise einfach Nerds of Law jetzt da als letzte Jahr einfach eher die Lawbusters überschattet hat, auch von dem, was wir machen und so weiter. Und es war im Prinzip Nerds of Law am Anfang so gedacht, dass wir jetzt sagen, okay, das ist quasi unser Think Tank, unser Labor für Sachen, die wir ausprobieren, im Bereich Legal Tech. Also jetzt nicht so das wie die Lawbusters, das Lustige, also Rechtskommunikation, so wie die Science Busters Wissenschaftskommunikation machen, sondern halt wirklich die Legal Tech, also die Digitalisierung der Rechtsbranche. Und die Katharina ist, also ich meine, ich schon auch immer Podcasts gehört, hab dann ein, zwei Mal bei wem an mitmachen dürfen halt, so immer ein bisschen, bei dir glaube ich, das ist erst später gekommen, was ich weiß, aber so ein, zwei Mal war ich mal beim Podcast dabei. Und ich glaube zum Beispiel im 3W6 Podcast bei Markus Widmer, der hat mich mal interviewt. Die Folge ist nie ausgeschaltet worden, weil sie war grottenschlecht. Also da war ich so nervös, dass ich einfach, er hat es mit mir durchgezogen und ich bin ihm noch heute dankbar, dass er einfach nicht nach 5 Minuten sagt, du Lanze, sei mir nicht böse, aber das ist es nicht. Ja, sondern er hat das angehört, brav. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber auf jeden Fall hat er das angehört, aber er hat die Folge Gott sei Dank niemals irgendwo ausgestreut. Ja. Da ist dann eben, hat die Katharina gemeint, nein, sie würde ganz gerne einen Podcast machen. Und das war am Anfang auch so, dass wir gesagt haben, naja, wir machen quasi Rechtsnews, also so Legal Tech News und dann ein Interview. Da gibt es den Lawyerist Podcast, die machen das also so. Und irgendwie haben wir dann aber nicht so wirklich Rechtsnews gehabt. Jetzt haben wir einfach Interviews gemacht und da haben wir wirklich, wie du ganz richtig sagst, einen wahnsinnigen Output gehabt. Weil das war dann so ein bisschen in dieser Zeit in Richtung Corona, wo eh alle viel Zeit gehabt haben und da haben wir dann wirklich oft, also am Tag haben wir wirklich, glaube ich, 3 Folgen aufgenommen, weil da haben uns einfach die Leute geholt und wir haben einfach damals einfach mit dem engsten Bekanntenkreis angefangen und dann so langsam nach außen gehandelt und dann haben wir wirklich dann, also jede Woche und dann einmal eben 14 Tage auf diesen Rhythmus und darum haben wir auch diese vielen Episoden, weil wir, glaube ich, am Anfang einfach massiv auf Halde produziert haben, weil irgendwann haben wir dann einmal gesagt, hey, wir müssen jetzt aufhören zum Produzieren, weil wir können die Leute nicht sagen, hey, du wirst in einem halben Jahr ausgestreut. Und so, und das ist lässig. Und irgendwie, das Grundkonzept vom Nerds of Law Podcast, das gefällt mir nach wie vor, das hat die Katharina mal schön gesagt, ist einfach das so, wenn man mit wem redet und sagt, hey, wir würden uns ganz gerne unterhalten mit dir, du kennst uns nicht, aber wir würden uns ganz gerne unterhalten mit dir, das ist irgendwie komisch. Wenn man sagt, hey, wir machen einen Podcast, damit andere Leute auch hören, dann passt's. Und genau so haben wir das auch. Und das ist witzig, weil du hast einfach immer wieder Leute, wo du sagst, hey, die sollten uns mal anhorchen. Und es gibt so viele Sachen, wo ich jetzt mir gedacht habe, okay, das wird vielleicht eine relativ geradlinige Geschichte auf eine halbe Stunde. Und dann haben wir wirklich anderthalb Stunden uns unterhalten über Gott und die Welt. Und auch wirklich ganz interessante Sachen, die jetzt mit dem ursprünglichen Thema nichts zu tun gehabt haben, aber voll interessant waren, ja. Und so ist einfach dann Nerds of Law. Und natürlich, Nerds of Law ist eben nicht nur der Podcast, sondern es war dann eben ein Zeitnetzbeweis, das ist jetzt ausgeschieden, aber wir haben eben auch weitere Sachen vor und es ist nach wie vor die Forschungs- und Entwicklungsabteilung unserer beider Kanzleien quasi.
Weil du vorher die Lobasses in den Mund genommen hast und erklärt hast, wie das dazu gekommen ist und wie die Grundidee war und die Geschichte. Die brennende Frage ist es, wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt schon länger nichts mehr gehört für die Lobasters, weder auf der Bühne noch im Podcast, den es gibt. Was ist da so der Plan?
Es ist ja so, dass bei den Lobasters halt da hat es ein bisschen einen Break gegeben. Ja? Und der ist eindeutig Corona geschuldet. Also wir haben uns sehr klar in eine Richtung entwickelt. Und die war quasi, wir haben halt Sachen, also was ich lange nach der Forschung, und dann eben das immer auf Facebook halt gemacht. Und dann ist halt mit ELSA, mit der European Law Student Association, sind halt die Tourneen gekommen. Und wir haben quasi gesagt, okay, die Tourneen, das ist jetzt der nächste Schritt. Wenn die Tournee fertig ist, dann entscheidet man quasi weiter, wie man weiter dann, in welche Richtung. Und dann ist Corona gekommen und dann hat es das ein bisschen zersplissen, sage ich jetzt einmal. Und wir haben dann irgendwie gleichzeitig verschiedene Ansätze gehabt. Also der Max hat dann gesagt, hey, er würde ganz gerne einen Podcast machen. Wir haben eben wegen der Tournee weiter geredet. Und gleichzeitig hat der Max einfach auch so zu Gigs der Herzart, wo wir gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt einmal ein Bühnenprogramm. Also das eine war die lange Nacht der Bühnen in Linz, das war letztes Jahr, wo wir angeblich waren die nicht so gut besucht. Ich weiß nicht, das ist mir nur gesagt worden, aber wir haben ein volles Haus gehabt, also wo Leute wirklich wegen uns gekommen sind, also nicht einfach sitzen geblieben sind, sondern wirklich, wo sich das Publikum gegenüber davor vor Aufführung, das waren glaube ich die Improfeten, also die haben auch volles Haus gehabt und wir haben sich gedacht, man, hoffentlich bleiben ein paar Leute sitzen und es sind dann ein paar Leute sitzen bleiben, aber viel neue Leute kommen. Ja. Das war cool und wir waren jetzt auch bei den Theatertagen in Steyr, wo wir das letzte Mal was gemacht haben, das war jetzt im Mai, glaube ich, 2023, Mai, Juni, wo wir eigentlich auch recht ein volles Haus, also zufriedenstellend gehabt haben und tatsächlich es ist ja so, dass ich jetzt gerade mit der Kanzlei umgezogen bin, der Max ja da immer wieder Gigs hat, die Ingrid jetzt gerade, wo man sehr gefreut drüber, Mutter geworden ist, also vor einiger Zeit, der Alex jetzt auch sich beruflich verändert hat und der ist eben in Kärnten, das heißt, wir sind beruflicherseits sehr eingespannt und da ist jetzt einfach für uns auch die Frage steht, wie tun wir weiter, in welche Richtung geht's weiter. Ich versuche jetzt gerade, dass ich einerseits eben wieder mit ELSA irgendwie eine Tournee wieder aufstelle. Der Max bemüht sich auch immer. Wir haben eben ein, zwei andere Projekte intern am Laufen, über die ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen kann. Und ja, der Max und ich haben jetzt gesagt, eigentlich, wir haben einen Podcast staffelweise aufzeichnet, eben um auch die Möglichkeit zu haben, ey, wir haben jetzt die Staffel gemacht und dann weiß ich es halt, wenn es keinen Anklang findet, wenn wir keine Zeit mehr haben. Aber wir haben gesagt, eigentlich würden wir eine dritte Staffel schon ganz gerne machen und dann schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Ja. Also der Traum in Wirklichkeit ist das, und das haben wir jetzt auch geschafft, wirklich ein Bühnenprogramm zur Woche über anderthalb Stunden, das eben nicht an ein spezielles Publikum, wie eben die Studierenden bei der ELSA-Tournee sind, und vor allem dann auch einmal Geld damit einzunehmen. Aber von dem, dass wir jetzt sagen, wir gehen auf Tournee und verdienen uns dazu Brot, da sind wir natürlich noch weit entfernt. Generell, also sowohl jetzt die Nerds of Law wie auch die Lawbusters sind natürlich auch ein bisschen auf Monetarisierung ausgelegt, sind wir bei beiden noch davon entfernt und es ist okay. Also es ist einfach auch jeweils eine Passion. Aber natürlich jetzt spätestens dadurch, dass sich Netzbeweise einfach dann auf einmal so entwickelt hat, haben wir jetzt gerade im letzten Jahr, also 2022, auch sehr viel auf einfach Netzbeweise in Fokus gelegt. Und wenn ich Netzbeweise Fokus lege, mit, was ich, Vertrieb und bekannt machen und schauen, müssen natürlich andere Dinge ausspielen. In dem Fall haben dann halt andere Projekte, in dem Fall halt die Nerds of Law, die halt trotzdem sehr stabil sie auf den Podcast reduzieren lassen und auch die Lawbusters, wo halt viele Einzelgeschichten sind einfach darunter gelitten, sage ich jetzt einmal. Ich hoffe, dass ich das irgendwie für mich in eine gute Balance bringe und ich habe auch mit dem Rebranding meiner Kanzlei begonnen, das nun mit, jetzt dann wahrscheinlich einmal mit der Website ihren Abschluss finden wird. Das kostet auch Zeit. Dann kommt noch der normale 60-Stunden-Job dazu sozusagen. Also da ist immer was zum Tor. Und es geht mittlerweile schon gut, dass ich jongliere, aber ja, also.
Das Wichtigste zum Schluss. Anfang 2020 habe ich kurzfristig einen Anruf erhalten. Ich möge doch eventuell, wenn ich Interesse habe, wohin kommen, damit wir so aufzeichnen, was der Max vorliest und du mit liest oder präsentierst und ähnliches. Also sprich, wir reden da von dieser Lesung vom H.P. Lovecraft im Full House, also im ehemaligen Volkshaus.
Es war früher das alte Volkshaus, ist jetzt das Vereinshaus oder Full House heißt es, glaube ich, jetzt. Es gibt ja jetzt das Tränks, das neue Vereinsheim und wir haben dort schon seit unvordenkbarer Zeit den Vereinsraum der Halle der Helden, wo ich also schon einen gewissen Prozentsatz meines Lebens verbracht habe. Ja. Immer am Samstag am Abend, wie die coolen Kinder das halt machen.
Genau. Und bis am Sonntag in der Früh.
Meistens.
Auf das, was ich aussehe, will, ist Folgendes. Und zwar, wir haben damals diese Lesung gehabt, die ich aufgenommen habe, die sehr gut besucht war, wo ja einiges an nicht nur lokaler Politik, sondern auch nationaler Politik da war, wenn man nicht alles testet. Ich glaube, ein Nationalratsabgeordneter war noch da. Ja. Auch von den Lions waren wer da und hat noch was gesprochen, was mich auch sehr überrascht hat. Ich habe nichts gewusst, wer alles kommen wird. Ich habe einfach nur mehr alles einpackt, was ich gehabt habe. Das Ergebnis kann man sich anhören und ich finde immer noch sehr gut von der Qualität her, auch für damalige Verhältnisse. Und der Wahnsinn war das, dass genau eine Woche drauf eigentlich der Lockdown gewesen ist oder genau das Wochenende drauf der Lockdown war. Ich weiß noch aus dem Gespräch oder aus Gesprächen mit dem Max, dass eigentlich er ja einen zweiten Teil machen wollen würde. Die Angst, die ist, ob es das, kommen wir dann, wenn das wirklich realisiert wird, wieder in einen Lockdown. Was schätzt du und wie weit gibst du die Planung deinerseits her? Weil du hast ja die Connections damals, glaube ich, geschaffen zum Steg.
Genau, also es war so, ich bin neben allem anderen, was ich sonst nur geschildert habe, bin jetzt ein bisschen ein Vereinsmeier. Und bin nicht nur in der Halle der Heldens und im Bruckner Absolventenverein von meiner alten Schule, Brucknerstraße in Wels, sondern und im bei die Kamaitachi, das ist der Kendo-Verein, der in Steyrek ist, wo ich leider nicht so oft dabei bin, wie ich ganz gern möchte, weil hin und wieder tue ich ja Kendo oder zurzeit Jaido. Also das ist nicht so sehr aufeinander draufhauen, wie Schwert mehr ziehen, ja, und genau so ist mein Ausbildungsgrad. Also wenn da jetzt irgendwer zuhört von den Leuten, die sich wirklich auskennen, es tut mir leid, aber ja, es gibt Gott sei Dank dort Menschen, die das viel besser verstehen als ich und die zeigen mir das dann auch. Und ich bin aber auch bei den Lions seit jetzt, glaube ich, auch schon 3 Jahre oder so, also seit 2020 ungefähr. Und da ist auch der Bernie Steg, der ist mit der jungen Generation macht Renk, also generell macht Renk sehr aktiv. Und der hat einmal gesagt, hey Lanze, ich mache so Kulturveranstaltungen, willst du nicht eine Lesung machen vom Lovecraft? Weil das hat er gewusst, dass ich drauf stehe. Und ich habe gesagt, ja, kann ich schon machen. Und meine Vorstellung war ja so, ja, sitze mich hin und lese ein Buch vor. Also wir werden schon einen Tisch hinstellen haben und so. Also top vorbereitet, wie ich das so gern mache. Also ich gehe ungefähr so in meine Rollenspielrunden rein. Beim Gericht bereite ich natürlich mehr vor. Aber ich denke mir, es wird schon. Und haben wir dann gedacht, Moment einmal, der Max hat doch einmal auch gelesen, und zwar habe ich da im Schloss Buchberg eine Lesung mit Paul Walker, der macht so Krimis und lebt aber in Frankreich und macht auch Kochbücher und so weiter. Da hat der Max gelesen, und ich frage ihn, Max hat, weil irgendwie ist er Schauspieler. Und das war dann ziemlich cool, weil der Max hat das einfach zu seinem Projekt gemacht, hat Gott sei Dank verhindert, dass ich lese. Und ich habe dann moderieren dürfen und er hat mit Musikbegleitung von der Matita, die ja, glaube ich, auch schon in deinem Podcast zu Wort gekommen ist, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die beiden Folgen noch nicht angehört, aber seine Freundin, mit musikalischer Begleitung und hat einfach sie extrem viel angetan und hat diese Lesung wirklich zu was Hörspielartigen gemacht. Also mit verschiedenen Dialekten und hat zwei Szenen aus und ich habe dann bisschen was erzählt über den Lovecraft und habe dann auch die Diskussion angeleitet, wo es einfach auch sehr stark darum gegangen ist, kann man den Künstler von seinem Werk trennen, weil er der Lovecraft halt sehr rassistische Ansichten gehabt hat, also auch aus heutiger Sicht. Auf jeden Fall und auch damals schon 1920 nicht in Ordnung. Und der Max war dann eigentlich nachher extrem begeistert und hat dann gesagt, naja, ich möchte einfach mehr draus machen. Und wir haben irgendwie über das dann immer wieder mal gesprochen, aber noch nie jetzt ernsthaft, weil wir uns jetzt da immer auf das Bühnenprogramm halt konzentriert haben. Und zwar ich Lovecraft sehr gern mag, aber das eigentlich nicht recht viel mit den Lawbusters zum Tor hat. Und so wahnsinnige Möglichkeiten gibt, ich war dabei. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht viel zum Tor damit, weil ich also hauptsächlich der Max gelesen hat und ich wisse da nicht, ob es sinnvoll ist, dass ich mit verteilten Rollen dazu lese. Podcasts räume zu, Lesungen weiß ich nicht.
Ich bin ja leider hinter der Bühne gesessen und habe dementsprechend nicht die Lichteffekte, die du ja gestartet hast, mitgekriegt, aber ich habe so eine Reaktion des Publikums erfahren.
Ja, nein, es ist immer so, ich gehe da immer sehr stark heran, eben nicht wie im Gericht, da mache ich schon zielgerichteter, aber ich sitze manchmal in meiner Kanzlei oder auch daheim und denke mir, jetzt mache ich was könnte ich mitnehmen? Also ich pack quasi Props ein und ich habe da, das war ein Geschenk meiner Schwiegereltern, so, also das Ding schaut aus wie ein Buch und wenn man es aufklappt, dann ist das quasi wie so Lampen und es schaut halt aus, wie wenn es ein von innen erleuchtetes Buch ist. Und ich habe irgendwie an dem Abend, wie ich hingefahren bin, habe ich mir gedacht, das könnte ich mitnehmen, weil es schaut sicher cool aus, weil ich das einfach aufklappe und wir sind quasi in der Geschichte und dann kann ich es zuklappen und wir sind in der Pause. Und das hat einfach damals enorm gezogen. Ich habe einfach meine ganzen Lovecraft-Bücher einfach mitgenommen und die haben dann dort aufgebaut und so. Das sind mehr so spontan Geschichten, aber das sind so kleine Sachen, wo ich mir denke, mit Props arbeiten. Das ist, wie gesagt, mache ich im Gericht so nicht oder meistens nicht. Muss schon ein, zwei Mal überlegt. Also Sie wissen am Gericht alle, dass ich ein Lichtschwert habe, aber mitgenommen habe ich es noch nie.
Gut, das wissen wir ja spätestens, seitdem du ja beim Oberösterreichische Originale.
Ja, genau. Originals. War ja, glaube ich, bei der ersten Staffel.
Ja, zweite oder der dritte warst du ja.
Ja, genau.
Ja, lang ist her, ja, 2019.
Das ist auch schon lang aus, ja, genau. Also, aber ich glaube nicht, dass das Pandemie- oder Lockdown-auslösende Moment war. Ich hoffe es zumindest nicht.
Also, du bist vorher im Radio gewesen. Dann ist die Pandemie schon bekannt worden. Wir haben es noch nicht mitgekriegt. Dann war die Lesung mit Max und dann war es vorbei.
Wahrscheinlich so wird es gewesen sein. Also, wahrscheinlich bin ich trotzdem der gemeinsame Nenner. Ja.
In diesem Sinne danke, dass wir dich da begleiten haben dürfen für ein paar Minuten in deiner neuen Kanzlei.
Ein paar Minuten ist gut.
Ja, das sind fast fünf.
Ja, fast fünf, ja. Das ist eine kurze Folge.
Und wir hören die wieder demnächst in einer anderen Folge vom Drachentöter-Podcast.
Stimmt, das kannst du nicht verhindern, weil ich mich immer aufdränge.
Genau.
Passt. Dann danke auf jeden Fall.
Ich danke dir.